Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Wie ihr vielleicht schon am Ton hören könnt, ich bin leider nicht in meinem Studio sozusagen, sondern bin etwas zwischen den Welten, würde ich es mal nennen, denn ich bin gerade am Umziehen und deswegen will ich auch nicht lange quatschen heute. Ich habe heute in der heutigen Shorts-Folge euch wieder eine Geschichte vorbereitet von dem Buch von Elisa Roth, nämlich Suizid, das Leben danach. Alle Links dazu findet ihr unten in der Video- und Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch die Links, wie ihr das Buch bekommen könnt. Ich danke erneut der Elisa Roth für die Geschichte, denn das sind wirklich viele spannende und lehrreiche Geschichten und auch Erfahrungsberichte in ihrem Buch. Und ich danke erneut auf diesem Weg auch meiner Kollegin Christiane Stricker, die das wieder so toll eingelesen hat. Und deswegen will ich euch nicht lange auf die Folter spannen und lasse euch jetzt die Geschichte von Lara hören. Lara referiert übrigens zwischendrin auch auf einen Podcast und das ist der Podcast auch von Elisa Roth. Sie meint da nicht meinen Podcast mit und das ist der Podcast, wo es auch um Erfahrungsaustausch geht von Betroffenen, die wegen Suizid Angehörige oder auch Freunde und Bekannte verloren haben. Nach der Geschichte von Lara gibt es übrigens auch wieder Fragen und Antworten, die Lara gestellt bekam im Rahmen von dem Interview und auch die Antworten dazu.
Lara, 23, Verlust der Mutter. Meine Mutter war ein sehr fröhlicher Mensch. Wir haben viel gelacht. Sie war meine beste Freundin. Sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich das Wichtigste in ihrem Leben sei. Als ich dann 2005 5 Jahre alt war, bekam ich ein kleines Schwesterchen namens Tessa. Mama, Papa und ich waren so stolz und glücklich, aber leider ist Tessa nach 6 Monaten am plötzlichen Kindstod verstorben. Und danach fing alles an, sich zu ändern. Papa arbeitete nur noch, war selten zu Hause und wenn er zu Hause war, gab es nur Streit. Dann, Weihnachten 2007, kam die Scheidung meiner Eltern. Mein Papa verließ meine Mutter und zog direkt zu seiner neuen Freundin. Mama und ich mussten unser Haus verlassen und in eine kleine Wohnung ziehen. Mama gab sich immer noch sehr Mühe, mir ein schönes Leben zu machen, aber sie fing an zu trinken. Hat viel geschlafen. Ich würde sagen, unsere Beziehung war zu dem Zeitpunkt sehr verhalten. Wir haben kaum miteinander geredet, da war ich gerade einmal 11 Jahre alt. Ich wusste, dass irgendetwas nicht mit ihr stimmte, aber ich konnte nicht sagen, was sie hatte. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich hatte keine Freunde mehr zu mir gelassen und generell hatten wir keinen Besuch mehr, da Mama immer stärker anfing zu trinken. Es gab Tage, da lag sie dann bewusstlos auf dem Boden, als ich von der Schule kam, weil sie so betrunken war, dass sie irgendwie gestolpert ist und sich den Kopf angeschlagen hatte. Aber zum Arzt wollte sie auch nicht. Also musste ich mit meinen 12 Jahren meine Mutter verarzten und ins Bett bringen. Irgendwann kam ich von einem Wochenende bei meinem Papa wieder und sie hat die Tür nicht geöffnet. Da ich keinen Schlüssel hatte, war ich quasi ausgesperrt. Ich habe dann bei einem Nachbarn, der unter uns wohnte, geklingelt und er hat mich dann zumindest ins Treppenhaus gelassen. Dort habe ich mehrere Stunden versucht, Mama wach zu bekommen, da ich genau wusste, dass sie wieder was getrunken hatte und tief schlief. Ich bekam Hunger und wusste nicht, was ich tun sollte. Also bin ich ein paar Straßen weiter zu meiner Oma, die Mutter meines Vaters, gegangen und habe sie gefragt, ob ich was essen könne, da Mama nicht zu Hause sei. Damals wusste noch keiner von ihrer Trinkerei. Sie war sichtlich verwirrt, aber machte mir ein paar Brote. Als ich dann aß, rief sie meinen Papa an und erklärte die Situation. Der kam dann auch sofort vorbei. Wir fuhren gemeinsam zu unserer Wohnung, wo er dann auch nochmal geklingelt hat. Aber da Mama immer noch nicht aufmachte, begann ich mir Sorgen zu machen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass Mama zu Hause sei, aber der Uso sie immer so müde mache. Papa hat dann einen Bekannten angerufen, der einen Zweitschlüssel hatte. Gemeinsam sind wir in die Wohnung gegangen. Mama lag im Flur. Sie war mal wieder gestolpert und bewusstlos. Papa hat sofort den Krankenwagen angerufen. Mich wies er an, Sachen für ein paar Tage zu packen. Mama kam dann ins Krankenhaus. Irgendwann musste ich zum Jugendamt, da mein Papa das alleinige Sorgerecht beantragte. Ich sollte der Dame sagen, bei wem ich lieber leben würde. Aber ich habe einfach geschwiegen. Ich wollte weder meiner Mama noch meinem Papa wehtun. Das Jugendamt hat dann Papa entschieden. Und Mama musste einen Alkoholentzug machen, um wieder Kontakt mit mir haben zu dürfen. Da habe ich meine Mutter einige Monate nicht mehr gesehen. Generell gab es keinen Kontakt zu ihr. Als sie den Entzug geschafft hatte, durfte ich langsam wieder Kontakt haben. Es war immer eine Mitarbeiterin vom Jugendamt dabei. Das war eine sehr komische Situation, in der ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Also habe ich mich immer heimlich mit meiner Mama getroffen. Eines Tages hat sie einem Bekannten gesagt, dass sie nicht mehr leben möchte, dass sie aus ihrer Sicht beide Kinder verloren habe. Diese Bekannte hat das Richtige getan und sie unter akuter Suizidgefahr zwangseinweisen lassen. Dann hatte ich ein ganzes Jahr keinen Kontakt zu meiner Mutter. Am 29. Juni 2011 stand sie dann plötzlich vor mir. Wir haben uns dann ein paar Stunden unterhalten und als ich nach Hause ging, sagte sie zum Abschluss: Mein geliebtes Lenchen, ich muss bald gehen, aber ich werde immer auf dich aufpassen. Dann stieg ich in den Bus und fuhr nach Hause. Zu Hause habe ich meinem Papa alles erzählt und ihm gesagt, dass ich ein schlechtes Gefühl hätte. Dass Mama so komisch war und dieser Satz am Ende, das hätte alles nicht zu ihr gepasst. Papa meinte nur, ich solle mir keinen Kopf machen, es wäre alles okay. Naja, denkste. Am nächsten Tag kam dann Papa vor der Schule zu mir und hat diesen Satz gesagt: Lara, es tut mir leid. Du hattest recht. Ich wusste sofort, was er meinte. Er musste es noch nicht einmal aussprechen. Mit meinen 14 Jahren wusste ich ganz genau, was er mir sagen wollte. Mama hat es tatsächlich getan. Sie hat sich das Leben genommen. Die Tage danach weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Erst an die Beerdigung kann ich mich wieder erinnern. Sie war wunderschön. Meine Mutter liebte Sonnenblumen und ihre Lieblingsfarbe war Orange. Als ich in die Kapelle kam, waren überall Sonnenblumen und alle erdenklichen Blumen in Orange. Alle wussten, wie sehr sie diese Farbe geliebt hatte. Einige hatten meinen Vater vorher gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn sie orangefarbene Blumen mitbrächten. Aber nein, verdammt, ich fand es so wunderschön. Die Musik, die gespielt wurde, waren ihre Lieblingslieder. Es war echt so wunderschön. Erst Jahre später, als ich älter war, habe ich erfahren, dass Mama ihre eigene Beerdigung organisiert hat. Mama hat die Musik ausgesucht. Mama hat ihren Sarg ausgesucht und die Rede hat sie selbst geschrieben. Das finde ich heute noch sehr seltsam, wie man seine eigene Beerdigung planen kann. Aber wenn ich wirklich darüber nachdenke, passt auch das zur Mama. Sie wollte nie Hilfe von anderen annehmen. Sie wollte nie jemanden mit ihren Problemen belasten. Also hat sie kurzerhand ihre eigene Beerdigung organisiert. Ich habe meine Mama das letzte Mal am 29. Juni 2011 gesehen. Und am 30. Juni 2011 hat sie sich das Leben auf dem Friedhof neben dem Grab meiner Schwester genommen. Sie hat sämtliche Tabletten mit 1 bis 2 Flaschen Oso genommen. In der Zeit nach der Beerdigung hat mein Papa alles versucht, um mir zu helfen. Er hat mich zu Kindertherapeuten geschickt, in Gruppen mit Kindern in meinem Alter, die auch einen Elternteil verloren hatten. Aber ich wollte das alles nicht. Ich wollte keine Hilfe. Wenn mich was genervt hat, habe ich mit meiner Hündin Amy geredet. Sie war die Einzige, die gefühlt immer für mich da war. Ich habe nach den Sommerferien 2011 die Schule gewechselt. Mein Vater hat es wirklich nur gut gemeint und hat meine Lehrer eingeweiht, damit sie etwas mehr Rücksicht zeigen würden in gewissen Situationen. Aber die Aktion ist heftig nach hinten losgegangen. Der Lehrer hat mit meiner neuen Klasse darüber gesprochen, wohl in der Hoffnung, dass man mich dann besser aufnehmen würde. Aber das war wohl ein Satz mit X, nämlich so überhaupt gar nichts. Ich war in der neuen Schule das Mobbingopfer Nummer 1. Erst wurde ich wegen meines Aussehens gehänselt, aber dann wurden sie mutiger, als sie merkten, dass ich mich nicht wehrte. Es kamen Sätze wie, hahaha, hätte ich so eine Tochter wie dich, dann hätte ich mich auch umgebracht. Oder, deine Mutter ist ja schon tot. Ich hoffe, dein Vater verreckt auch noch. Irgendwann haben sie dann aufgehört, weil ich anfing, mich zu wehren. Aber das handelte mir noch mehr Ärger ein. Ich wurde immer schlechter in der Schule. Damals hätte ich sowas wie diesen Podcast so sehr gebraucht. Einfach zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, der sowas passiert. Ich habe wirklich geglaubt, dass es meine Schuld war, dass ich eine schlechte Tochter war und dass sich meine Mutter deswegen das Leben genommen hat. Nach der Schulzeit habe ich dann wahre Freunde gefunden. Denen habe ich meine Geschichte erzählt und die haben dann immer für mich eingestanden. Die haben mir gezeigt, dass es nicht meine Schuld war und dass ich toll bin, genauso wie ich bin. Als das geschafft war, war ich von mir aus bereit, mich jemandem anzuvertrauen. Papa kam die ersten Male mit zu dieser wirklich super Therapeutin. Ich habe dann ein Jahr nach meinem Schulabschluss wieder begonnen, in eine Berufsschule zu gehen, um meinen Realschulabschluss zu machen. Das habe ich dank der Therapeutin auch geschafft. Als ich das hinter mir hatte, habe ich mich freiwillig in eine Klinik begeben, um das Thema noch intensiver aufzuarbeiten. Es hat mir wirklich sehr geholfen und ich bin meinem Vater heute so unendlich dankbar, dass er mich damals nicht gezwungen hat, darüber zu reden. Er hat mir den Freiraum gegeben, den ich brauchte. Als ich dann bereit war, habe ich auch mit ihm darüber geredet. Aber er hat mich nie gedrängt. Er war einfach immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Selbst heute noch. Heute gibt es noch manchmal Tage, da kommt alles wieder hoch. Aber ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die mich mögen, genauso wie ich bin, die mich auch mit meinen Narben nehmen. Ich habe viel dadurch gelernt. Ich bin meiner Mutter auf keinen Fall böse für den Weg, den sie gewählt hat. Ich weiß, dass sie wirklich am Ende mit ihren Kräften war. Ich habe mich dazu entschieden, meine Geschichte zu teilen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand auf der Welt sich irgendwann so alleine fühlt, wie ich damals war. Du bist nicht alleine. Fragen und Antworten von Lara. Empfindest du es wie ein Doppelleben, das deine Mutter geführt hat? Ich fand schon, dass meine Mutter damals ein gewisses Doppelleben geführt hat. Ich wusste zwar, dass sie den ganzen Tag Alkohol getrunken hat und wie es ihr wirklich ging, aber wenn Besuch kam oder wir irgendwo eingeladen waren, war sie ein komplett anderer Mensch. Sie war nüchtern. Sie hatte sich zurechtgemacht und hat geredet und gelacht. Wie findest du die Art des Suizides, die deine Mutter gewählt hat? Mir wurde damals gesagt, sie hat eine Überdosis Tabletten genommen. Welche das waren, weiß ich nicht. Aber wenn ich heute an die Art denke, finde ich, dass sie zu meiner Mutter gepasst hat. Still, heimlich, so dass bloß niemand was mitbekam. Warum ist dir es wichtig, diese Art zu erwähnen und darüber zu sprechen? Ja, direkt nach Mamas Tod hat mein Vater mich zur Kinder- und Jugendtherapeuten geschickt. Aber ich war damals noch nicht bereit, über alles zu reden. Erst 4 oder 5 Jahre danach habe ich eigenmotiviert gesagt, jetzt bin ich bereit, das alles zu verarbeiten. Ich war bei einem Kinder- und Jugendpsychologen und der hat mir ans Herz gelegt, eine stationäre Therapie zu machen. Einfach aus dem Grund, dass ich mich dann komplett darauf konzentrieren könne. Ich war 3 Monate da, aber am Ende weiß ich nicht wirklich, ob es mir geholfen hat. Ich war dann die Jahre immer mal wieder bei einem Therapeuten, aber nie wirklich lange. Denn nach den Gesprächen ging es mir immer so schlecht. Ich bin dann den nächsten Tag auch nie arbeiten gegangen und lag nur im Bett. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und heute geht's mir auch gut damit. Inwiefern hast du dich verändert? Ich bin auf jeden Fall viel erwachsener als früher und ich verurteile Menschen nicht mehr so schnell. Damals habe ich jemanden um 12 Uhr mit der Bierflasche gesehen und schon war der für mich der arbeitslose Alkoholiker, der keinen Bock auf einen Job hatte. Aber auch meine Mutter habe ich erst gelernt, es ist selten so, wie es auf den ersten Blick aussieht. In unserer Familie hat sich eigentlich recht wenig geändert, außer dass mein Papa und meine Oma zum Mittelpunkt meines Lebens geworden sind. Davor habe ich meinen Vater nur alle 2 Wochen gesehen und dann nach dem Suizid war er die Konstante in meinem Leben. Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Oh ja, die gibt es. Ich habe viele Jobs verloren, habe 2 Ausbildungen abgebrochen, einfach weil mein Körper mit Druck nicht klarkam. Sobald mir auf der Arbeit mal jemand gesagt hat, das ist falsch, mach das so und so, habe ich angefangen zu weinen und wurde dann krank. Ich hatte es meistens mit dem Magen, habe mich nächtelang übergeben, hatte Fieber und sehr dolle Bauchschmerzen. Daraufhin wurde ich jedes Mal gekündigt. Heute bin ich 25, es ist schwer, den Arbeitgebern, bei denen man sich bewirbt, zu erklären, warum man in so jungem Alter 7-mal innerhalb von 3 bis 4 Monaten gekündigt wurde und warum man 2 Ausbildungen abgebrochen hat. Was hat sich in eurer Familie seitdem geändert? Meine Familie ist eigentlich ziemlich gut damit umgegangen. Mein Vater hat alles Mögliche versucht, um mir zu helfen und meine Oma war einfach immer für mich da. Und der Rest hat nie so wirklich darüber gesprochen, was ich aber auch gut fand. Ach, zu den Reaktionen der Mitmenschen im Negativen kann ich ein eigenes Buch schreiben. Es ist bekannt, dass Kinder grausam sein können. In der Schule wurde ich eh schon gemobbt, weil ich als Mädchen mit 1,85 immer die Größte war. Aber als die dann noch rausgefunden haben, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat, da kam Freude auf, weil sie dann außer meiner Größe noch was anderes in der Hand hatten. Zum Positiven weiß ich jetzt keine genauen Sätze mehr, aber den meisten Menschen war es unangenehm, darüber zu reden. Die Gespräche liefen meistens so ab, oh Lara, das mit deiner Mutter, das tut mir echt leid. Was hatte sie denn? Ich habe ihnen dann gesagt, dass sie Suizid begangen hat. Dann kam ein, oh, wie schrecklich. Und weg waren sie. Was hätte dir am besten geholfen? Mir hätte damals eine Selbsthilfegruppe geholfen, wo nur Suizidbetroffene gewesen wären. Einfach, um zu merken, ich bin nicht alleine. Durch die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, fühlte es sich so an, als wäre es meine Schuld und sowas passiert in normalen Familien nicht. Keiner wollte so wirklich über das Thema reden, das war das Schlimmste. Einen negativen Effekt weiß ich jetzt so genau nicht, außer dass ich am Anfang jedem erzählt habe, was passiert ist und die Menschen komisch reagiert haben. Irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen, meine Mutter war krank und ist deshalb gestorben. So war es für alle leichter, weil viele dann nicht mehr gefragt haben, was das für eine Krankheit war. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand andere Dinge anders machen in Bezug auf sie? Ja, ich hätte es anderen erzählt, was bei uns zu Hause passiert. Das habe ich mich damals nicht getraut. Aber ich glaube, ich hätte ihr damit geholfen, wenn Erwachsene mit ihr gesprochen hätten. Gibt es Trigger-Situationen für dich? Trigger-Situationen nicht unbedingt. Aber was ich seitdem überhaupt nicht mehr abkann, ist, wenn Kinder, egal welchen Alters, auch wenn sie in meinem Alter sind, abfällig mit ihren Eltern reden. Dann könnte ich platzen. Die können so froh sein, ihren Vater, ihre Mutter zu haben. Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Besonders an die jungen Menschen da draußen, ihr seid nicht alleine. Es ist nicht eure Schuld. Wenn es ein Elternteil war, ihr wurdet trotzdem geliebt, aber die Person hat einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Ihr hättet nichts tun können, um es zu verhindern. Bleibt stark. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer. Gerade Leute, die man für Freunde gehalten hat, können einem in dieser Zeit das Messer in den Rücken rammen. Aber nach dem Regen und den Wolken kommt irgendwann wieder die Sonne.
Ja, vielen Dank, Lara, für die Geschichte und vielen Dank, Christiane, fürs Einlesen. Das zeigt doch auch wieder eindrücklich, wie wichtig es auch ist, sich Hilfen zu holen und wie individuell es auch ist, wie mit diesem Problem umgegangen wird. Damit beende ich auch die heutige Shorts-Folge. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Ich werde jetzt weiterhin erstmal ein paar Kisten auspacken und wir hören uns zu einer ganz normalen Interview-Folge dann am Anfang April wieder. Dort wird ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der auch bei uns in der Psychiatrie arbeitet, Rede und Antwort stehen und auch ein paar sehr spannende Dinge erzählen. Eine Folge, finde ich, die man auch nicht verpassen sollte, denn es ist auch ein sehr sympathischer Mann. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Arbeitsfeld, was er hat. Und ich denke, dass da auch einige Leute was mitnehmen können. Ich wünsche euch alles Gute. Klickt gerne auf die Links unter www.geschichtenausderpsychiatrie.de und da findet ihr alles, was ihr vielleicht von uns suchen könntet. Und ich freue mich immer sehr, wenn ihr dann auch bei Spotify entweder einen Kommentar hinterlasst oder ein paar positive Sterne. Das hilft mir immer sehr. Dementsprechend alles Gute und sorry nochmal für die Tonqualität. Aber das wird dann nächstes Mal sofort wieder besser. Bis bald. Ciao.